Wir kommen zu der Schriftlesung aus dem Wort Gottes und die Schriftlesung wird heute auch unser Predigttext sein. Schlag mit mir Gottes Wort auf und wir lesen das Buch Genesis Kapitel 37, die Verse 1 bis einschließlich 17. Das erste Buch Mose, das Buch Genesis Kapitel 37, ab Vers 1. Dies ist das Wort des Herrn. Jakob aber wohnte in dem Land, in dem sein Vater ein Fremdling war, im Land Kanaan. Dies ist die Geschichte Jakobs. Josef war 17 Jahre alt, als er mit seinen Brüdern das Vieh hütete, und er war als Knabe bei den Söhnen Bilas und Silpas, den Frauen seines Vaters. Und Josef brachte vor ihren Vater, was man ihnen Schlimmes nachsagte. Israel aber hatte Josef lieber als alle seine Söhne, weil er ihn in seinem Alter bekommen hatte, und er hatte ihm einen bunten Leibrock machen lassen. Als nun seine Brüder sahen, dass ihr Vater ihn lieber hatte als alle seine Brüder, hassten sie ihn und wollten ihn nicht mehr mit dem Friedensgruß grüßen. Josef aber hatte einen Traum und verkündete ihn seinen Brüdern. Da hassten sie noch mehr. Er sprach nämlich zu ihnen: Hört doch, was für ein Traum ich gehabt habe. Siehe, wir banden Garben auf dem Feld, und siehe, da richtete sich meine Garbe auf und blieb stehen. Und siehe, eure Garben stellten sich ringsum her und warfen sich vor meiner Garbe nieder. Da sprachen seine Brüder zu ihm: Willst du etwa unser König werden? Willst du über uns herrschen? Darum hassten sie noch mehr wegen seiner Träume und wegen seiner Reden. Er hatte aber noch einen anderen Traum, den erzählte er seinen Brüdern auch und sprach: Seht, ich habe wieder geträumt und siehe, die Sonne und der Mond und 11 Sterne beugten sich vor mir nieder. Als er aber das seinem Vater und seinen Brüdern erzählte, tadelten ihn sein Vater und sprach zu ihm: Was ist das für ein Traum, den du geträumt hast? Sollen etwa ich und deine Mutter und deine Brüder kommen und uns vor dir bis zur Erde niederbeugen? Und seine Brüder waren eifersüchtig auf ihn, sein Vater aber bewahrte das Wort im Gedächtnis. Vers 12. Als aber seine Brüder nach Sichem gegangen waren, um die Schafe ihres Vaters zu weiden, da sprach Israel zu Josef: Weiden nicht deine Brüder die Herde in Sichem? Komm, ich will dich zu ihnen senden. Er aber sprach: Hier bin ich. Da sprach er zu ihm: Geh doch und sieh, ob es gut steht um deine Brüder und ob es gut steht um die Herde, und bring mir Bescheid. So sandte er ihn aus dem Tal Hebron, und er wanderte nach Sichem. Da traf ihn ein Mann, als er umherirrte auf dem Feld, der fragte ihn und sprach: Was suchst du? Er antwortete: Ich suche meine Brüder, sage mir doch, wo sie weiden. Der Mann antwortete: Sie sind von hier fortgezogen, denn ich hörte sie sagen: Lasst uns nach Dothan ziehen. Da ging Josef seinen Brüdern nach und fand sie in Dothan. Dies ist das Wort des Herrn. Lass uns noch kurz still werden. Ich möchte vor der Botschaft beten. O heiliger Vater, du siehst unser Herz, du siehst, Herr, womit wir beschäftigt sind, unsere Gedanken. Und unser Gebet ist, dass du durch deinen Geist und durch dein Wort jetzt wirken magst, dass du siehst, wo wir sind und dass wir, Herr, im Glauben wachsen mögen, überführt werden durch dein Wort, dass du wirkst, Herr, durch deinen Geist in unseren Herzen, dass wir nicht leer ausgehen, sondern wirklich durch dein Wort immer mehr verändert werden, überführt werden. O Herr, wir bitten, dass du hilfst, uns zu hören und auch mir hilfst, in deiner Gnade zu reden. Und das bitten wir im Namen Jesu Christi. Amen. Mit dem Ende der Aufzählung der Nachkommens Esau, was wir letztes Mal angeschaut haben, kommt Mose nun zu der auserwählten Linie Jakobs. Und du erinnerst dich, während die Israeliten nur in Kanaan als dem verheißenen Land wohnen, ist Esau und die Edomiter besitzen ihr eigenes Land in Seir und breiten sich aus. Und es erinnert uns, dass die Kinder dieser Welt mögen alles in ihrer Hand haben, während Gottes Volk im Vergleich nichts hat. Aber es ist weitaus besser, wie Matthew Henry es sagt, in Kanaan in Verheißung zu wohnen, als das Gebirge Seir als Eigentum zu besitzen. Wir leben im Glauben und nicht im Schauen, und uns erwartet die Herrlichkeit Gottes in Ewigkeit. Und was kann diese Welt im Vergleich dazu bieten? Und David, er hat es wunderbar erkannt, wenn er sagt im Psalm 84, denn ein Tag in deinen Vorhöfen ist besser als sonst tausend. Ich will lieber an der Schwelle im Haus meines Gottes stehen, als wohnen in den Zelten der Gottlosen. Ihr Lieben, sehen wir diesen unermesslichen Wert, in der Gegenwart Gottes zu sein, in das Haus Gottes zu kommen und ihn anzubeten. Das Hüten der Tür an der Schwelle des Hauses Gottes ist besser als tausend Tage in der Gesellschaft der Gottlosen. Verstehen wir überhaupt diesen Vergleich? Lieber in der Nähe Gottes als allen weltlichen Wohlstand und Besitz, denn in der Gegenwart Gottes ist wahre Freude, wahre Erfüllung und nicht in dem, was die Welt bieten kann. Wir sind mit Jakob und auch mit Esau durch herausfordernde und schwierige Kapitel gegangen, und ich hoffe, es war doch auch eine Ermutigung, dass wir vieles daraus lernen durften. Und ich glaube, nach all den traurigen und deprimierenden Erfahrungen, die wir auch in Jakob gesehen haben und auch in seiner Familie, da haben wir uns alle so vielleicht ein bisschen danach gesehnt, wann kommt endlich Josef, dieser gottesfürchtige Mann. Und jetzt sind wir endlich bei ihm angekommen, und wirklich, in Josef haben wir einen Mann, der in so vielen Bereichen seines Lebens auf Christus zeigt. Und auch wenn du selbst durch gewisse Versuche in deinem Leben gehst, und das macht das Leben von Josef so nahe, so greifbar, so attraktiv für uns. Weil wenn du auch durch gewisse Versuchungen in deinem Leben gehst, ist es leicht, dich mit Josef zu identifizieren. Und das macht sein Leben so greifbar für uns. Und wir sind jetzt zum letzten großen Abschnitt in dem Buch Genesis gekommen. Und wir werden mit Josef bis zum Ende des Buches Genesis bleiben. Und wir werden in diesen Abschnitten vor allem zwei Punkte deutlich sehen. Zum einen, wir werden erfahren, wie eigentlich das Volk Israel letztendlich in Ägypten gelandet ist. Und zum anderen werden wir auch sehen, um das große Bild irgendwie vor Augen zu haben, dass Gott seine Verheißung immer mehr erfüllt. Schau, das Volk Israel wird nun zu einer Nation. Jetzt sind sie noch, sie sind viele, aber sie sind keine Nation, sie sind ein Stamm, sie sind ein großer Haushalt, aber sie sind noch keine Nation. Aber wenn Gott das Volk Israel aus Ägypten herausführt, als sie sich in Ägypten vermehrt haben und die ganzen anderen Nationen Furcht über sie kam, wenn sie hören, was Gott mit Israel getan hat und wie er sie befreit hat aus Ägypten, sehen wir, dass Israel nun groß geworden ist, eine Nation wird und wie Gott seine Verheißung erfüllt. Das heißt, dieser Abschnitt legt also die Grundlage für das, was folgt, und es offenbart mehr von der Erlösungsgeschichte Gottes. Lass uns zu unserem Predigtext kommen, und wir beginnen mit dem ersten Punkt im Vers 2. Du erinnerst dich, wie Mose in den Kapiteln zuvor den ältesten Sohn Leas erwähnt. Er sündigt mit der Nebenfrau Bilhas, Ruben. Und wenn du die Kapitel weiter vorher anschaust, dann lesen wir davon, wie Simeon und Levi ein Massaker von dem Volk Sichem angerichtet haben. Sie sind sozusagen die nächsten Söhne nach Ruben. Und alle Söhne vor Juda haben durch ihre Sünden ihr Recht verwirkt, die Nachfolger oder die Verantwortung der Bundeslinie zu übernehmen. Und das Los fällt auf Juda. Schau, mit Juda geht die Linie der Verheißung weiter, durch die unser Herr Jesus Christus in die Welt kommen wird. Und wenn wir heute zurückschauen, in die Welt gekommen ist. Aber wir sind noch nicht dort. Wir beginnen heute mit Josef, dem ersten Sohn von Jakobs Frau Rahel. Und hier sehen wir in gewisser Weise, wie die Verheißung oder wie die Erfüllung der Verheißung sich teilt. Sie teilt sich, indem Gott durch Josef sein Volk vor dem Hungerstod bewahren wird und gleichzeitig wie Juda in dieser Zeit hervortreten wird. Und so beginnt Vers 2 mit dem 17-jährigen Josef, der mit seinen Brüdern das Vieh hütete. Und es wird erwähnt, dass Josef seinem Vater mitteilt, was man so dem Brüder nachsagt. Und wir wollen ehrlich sein, keiner mag petzen. Keiner mag, wenn jemand über jemand anderen was erzählt. Und auch hier siehst du, dass Kommentatoren sehr schnell dabei sind, Josef als verwöhnt, verzogen und auch als eine Petze zu bezeichnen. Ich bin mir aber nicht sicher, ob das das Bild ist, was Mose uns damit geben möchte. Wenn Josef diesen bösen Bericht über die Brüder zu seinem Vater bringt, nun, dann sollte uns das nicht überraschen. Es sollte uns nicht überraschen. Nun, wir wissen, was Ruben gemacht hat. Wir wissen, was Simeon und Levi gemacht haben. Und das sind keine leichten Vergehen, das sind schwere Sünden, die sie begangen haben. Diese Brüder, sie haben das Volk Sichem abgeschlachtet und danach geplündert. Sie sind also absolut keine Engelskinder. Das dürfen wir nicht übersehen. Sie sind erbarmungslos und oft rücksichtslos. Und ich glaube, es ist eine falsche Schlussfolgerung, aufgrund diesem Vers, den wir schon gelesen haben, im Vers 2, Josef als Petze zu bezeichnen oder ihm vorzuwerfen, dass er seine Brüder anschwärzt. Sie sind schon schwarz. Und beachte auch, wer seine Brüder sind und was sie schon getan haben, wie rau und hart sie sind. Schau, kann es nicht sein, dass Josef seinem Vater davon berichtet, damit Jakob Bescheid weiß, was passiert und vielleicht etwas dagegen tut? Stell dir ein Kind vor, das im Zimmer mit Streichhölzern spielt, das es irgendwo zufällig gefunden hat und in die Tasche gesteckt hat. Und jetzt ist es im Zimmer, das Kind, und der Bruder sieht es, versteht, dass eine gewisse Gefahr da besteht und Feuer entfachen kann, und er rennt los und holt seine Eltern oder sagt seinen Eltern Bescheid. Und der Brandstifter wird wütend und schaut böse und finster auf seinen Bruder und sagt, du Petze, ich zeig dir nie wieder etwas. Und in gewisser Weise denken viele so über Sünde nach, die, wenn Sünde unter Freunden geschieht oder unter einem bestimmten Kreis, dann muss es in diesem Kreis bleiben. So in der Art, was in Las Vegas passiert, bleibt in Las Vegas. Es darf nicht rausgehen, es muss in diesem Kreis bleiben. Wenn jemand die Tat eines anderen aufdeckt oder Hilfe holt, dann gilt es sozusagen als Verrat oder als Petze. Tatsächlich ist es aber so, dass Schweigen der eigentliche Verrat ist. Warum? Es ist Verrat an der Wahrheit und auch an der Liebe zur Seele des anderen. Sprüche sagt, die Redlichen leitet ihre Unschuld, aber die Treulosen richtet ihre Verkehrtheit zugrunde. Natürlich, wahre Liebe rechnet Böses nicht an. 1. Korinther 13, was einem persönlich getan wird. Und genauso deckt wahre Liebe nicht zu, um zu schützen, sondern offenbart, um zu retten. Wahre Liebe offenbart, um zu retten. Und das verstehst du, wenn du über dich selbst nachdenkst. Als Gott dir deine Sündhaftigkeit offenbart hat, als Gott dir gezeigt hat, wie sündhaft du in dir selbst bist, dann hat er dir diese Sünde offenbart, nicht um dich zugrunde zu richten, sondern um dich zu retten, um dich zu Christus zu treiben, nicht wahr? Und darum ist es so wichtig, dass wir das verstehen, vor allem auch ihr Kinder oder Jugendlichen. Denkt niemals, wenn ihr Sünde beim Bruder oder bei der Schwester seht oder sieht, dass ihr Nächstenliebe zeigt, wenn ihr das einfach verheimlicht und nichts sagt. Es ist eure Verantwortung, Erwachsene zu holen. Und das ist kein Verrat, sondern Liebe zu eurem Bruder oder Schwester, Liebe zu eurem Nächsten. Schweigen schützt niemals den Sünder. Schweigen schützt die Sünde. Aber nicht den Sünder. Und darum folgt nicht zwingend, dass Josef durch seine Berichterstattung als Petzer gesehen werden sollte. Und hier ist noch ein anderer Grund. Schau, in den Versen 13 bis 14 findest du, wie Jakob Josef nach Sichem sendet, um nach dem Wohl seiner Brüder zu sehen. Und das deutet darauf hin, dass Josef diesen Bericht im Auftrag seines Vaters erstattet. Und es liegt nahe, dass er das nicht zum ersten Mal tut. Es deutet darauf hin, dass Josef im Auftrag seines Vaters handelt. Natürlich, Jakobs Wahl mit Josef als Berichterstatter ist nicht gerade klug oder glücklich in dieser Situation, in dieser Spannung innerhalb der Familie. Josef ist der Lieblingssohn von Jakob und wird bevorzugt. Das macht ihn nicht gerade beliebt unter den Brüdern. Und im Gegenteil, die Brüder, sie hassen ihn. Und falls dir das nicht aufgefallen ist, sagt es Mose oder erwähnt es Mose nicht nur im Vers 4, dass die Brüder ihn hassen, sondern auch in Vers 5. Sie hassen ihn wirklich. Und falls du es immer noch nicht oder übersehen haben könntest, sagt er es nochmal im Vers 8. Sie hassen ihn durch und durch. Sie können noch nicht einmal grüßen. Es ist also eine unglückliche Wahl von Jakob, Josef als Berichterstatter zu wählen, aber Josef trägt daran keine Schuld. Josef trägt daran keine Schuld. Er scheint eher als ein Sohn von Integrität, ehrlich, gehorsam und mit einer Weisheit, die über sein Alter hinausgeht. Das heißt, wir sehen hier vor allem Gottes Erwählung, die nicht von dem Stand in der Familie abhängt, auch nicht von dem Alter abhängt, sondern aus Gnaden. Und Gott erwählt Josef, um Großes zu tun. Er ist der nächste Patriarch. Es ist nicht der erstgeborene Ruben, auch nicht Simeon, auch nicht Levi, sondern Josef ist der Mann. Und das führt uns zum zweiten Punkt, der Sohn des Alters. Und das siehst du in den Versen 3 bis 4. Schau, es gibt niemals einen guten Grund, Lieblingskinder in der Familie zu haben. Das ist nicht gut. Wenn es bei dir der Fall ist, keine gute Idee. Und da solltest du was dran tun. Du erinnerst dich an Isaac, der Esau mehr liebte als Jakob. Du erinnerst dich an Rebekka, die Jakob mehr liebte als Esau. Und all das hat zu so viel Schmerz und Leid und Konflikten geführt. Das heißt, als Eltern müssen wir sehr vorsichtig sein, damit die Kinder niemals den Eindruck bekommen, es gäbe Lieblinge. Wenn du ein Lieblingskind hast, ist es ein Samenbeet für Konflikte unter den Geschwistern. Vergiss es nicht. In gewissen Situationen können wir aber verstehen, warum manchmal Eltern eine besondere Zuneigung zu einem Kind haben. Vers 3 gibt uns eine solche Situation. Israel aber hatte Josef lieber als alle seine Söhne, weil er ihn in seinem Alter bekommen hatte. Jakob hat eine besondere Zuneigung zu Josef. Warum? Naja, zum einen ist er der Sohn seiner Frau Rahel und nicht Lea. Und du siehst es auch, als Jakob Josef verliert, dass er einen besonderen Platz für Benjamin hat. Aber noch wichtiger ist, dass Josef ein Sohn ist, wie ein Vater sich ihn wünscht. Besonders im geistlichen Sinne. Besonders im geistlichen Sinne. Schau, trotz der vielen Schwächen ist Jakob ein geistlich sensibler Mann. Und das sehen wir oder haben es von Anfang an gesehen. Schon in seiner Jugend unterschied er sich von Esau, weil er das Wort Gottes und die Verheißungen liebte. Er wollte das Erstgeburtsrecht, das Esau mit Füßen getreten hatte. Vom Wesen her ist er eher zurückhaltend, aber im Grunde sind seine ehrgeizigen Handlungen im Leben immer von der Liebe zu Gottes Verheißungen geleitet. Und diese geistliche Empfindsamkeit lebt auch im Herzen von seinem Sohn Josef. Und so entwickelt sich zwischen Vater und Sohn eine tiefe geistliche Gemeinschaft. Es ist möglich, dass sie die innersten Gefühle ihrer Herzen miteinander teilen konnten. Sie konnten auf einer Basis miteinander reden und ein Verständnis einander gegenüber haben, wenn sie über das Wort Gottes sich unterhalten haben, wenn sie über die Verheißung Gottes, über die Wunder Gottes gesprochen haben. In den stillen Stunden, die sie gemeinsam zu Hause verbringen, liebt Josef es, in der Wahrheit unterrichtet zu werden, die Jakob am meisten am Herzen liegen. Sie teilen diese gegenseitige Liebe zu Gott und seinen Verheißungen. Josef ist also ein gehorsamer Sohn, der sich vollständig den Unterweisungen seines Vaters unterordnet. Und ihre gemeinsamen Tage sind erfüllt von geistlicher Freude. Und wenn du dir das vor Augen hältst, dann kannst du in gewisser Weise nachvollziehen, dass unter diesen Umständen das Herz von Jakob in gewisser Weise zu Josef hingezogen ist, zu diesem Kind. Aber das sind völlig natürliche Dinge, die du mit der Gnade Gottes disziplinieren kannst, sodass es zu keinem Problem wird und auch disziplinieren musst. Josef ist also das Kind des Alters, wenn die anderen Söhne bereits älter sind und ihr eigenes Leben in gewisser Weise führen. Josef ist in der Zeit bei seinem Vater. Wenn also Josef einen bunten Leibrock erhält, dann ist es sicherlich unweise vom Vater. Die Situation in der Familie wird dadurch verschlimmert. Aber übersehe nicht, was das auch über die Brüder offenbart. Wir sehen oft oder betrachten dieses Ereignis, hier ist Jakob, er liebt Josef, er gibt ihm einen Leibrock und damit ist gerechtfertigt, wie die Brüder nun handeln oder reagieren. Und es ist nicht bei uns ähnlich so, dass wir sehen irgendwo ein Unrecht geschehen und sofort ist unsere Reaktion so über die Maßen und wir meinen, das ist gerechtfertigt, weil das ein Unrecht ist und meinen damit, unsere eigene Ungerechtigkeit ist gerechtfertigt. Und darum übersehe nicht, was auch ihre Reaktion über die Brüder sagt. Sie sehen, dass Josef das Kind des Alters ist. Sie sehen, dass die beiden eine enge Beziehung haben. Und anstatt sich zu freuen, hassen sie ihn dafür. Sie hassen ihren Bruder. Sie können ihn noch nicht einmal grüßen. Und was sagt ihr das über die Brüder? Als Beispiel, und ich glaube, viele von euch können das nachvollziehen, aus den eigenen Familien oder eigenen Erfahrungen. Ich habe 5 Schwestern. Der Jüngste lebt noch zum Teil bei seiner Mutter. Und du wirst nicht glauben, er kriegt manchmal Dinge, von denen ich damals geträumt habe. Und du verstehst, warum ich aus Datenschutzgründen keinen Namen nennen kann. Aber schau, und das ist doch völlig nachvollziehbar. Wir haben unsere eigene Familie und der Jüngere ist noch zu Hause bei der Mutter. Und wir verstehen die Umstände und zwischen Mutter und Sohn und man freut sich. Es ist ein Segen. Es treibt uns als Geschwister nicht dazu, ihn zu hassen, weil er nun mehr hat als wir damals. Und die Brüder von Josef sind erwachsene Männer. Vermutlich haben sie alle schon ihre eigenen Familien. Und dennoch können sie ihren eigenen Bruder noch nicht einmal grüßen. Es ist erstaunlich, wie schnell der Mensch dazu neigt, Fehler immer bei anderen zu finden. Hier ist Jakob, der nicht richtig handelt, Josef, der nicht richtig handelt. Aber sie sehen sich selbst nicht in der ganzen Situation. Und ist es nicht ähnlich bei uns so? Wie reagieren wir, wenn Unrecht geschieht? Treibt es uns dazu, zu ermutigen? Treibt es uns dazu, zu beten, Fürsorge zu tragen? Oder sind wir viel schneller daran zu kritisieren und unsere Reaktion ist gerechtfertigt, weil das Unrecht ist? Und du findest hier einen gewissen Kontrast zwischen Josef und den Brüdern dargestellt. Josef, er wird als junger Mann mit einer Sensibilität zur Wahrheit und Liebe zum Vater dargestellt und auch den Brüdern, das werden wir noch sehen, und seine Brüder sind genau das Gegenteil. Sie sind voller Hass und Neid auf Josef, er mit Bereitschaft, ihn umzubringen. Und das führt uns zum dritten Punkt in den Versen 5 bis 11. Er wählt und verachtet. Schau, die Situation wird nicht besser durch die Träume, die Josef erzählt. Aber selbst hier siehst du in Josef so eine gewisse unschuldige Naivität. Er hat einen Traum und er erzählt die Träume so völlig frei, als wenn alles so wunderbar ist und sich seine Brüder und seine Familie über einen Traum freuen werden, den er hatte. Und er erzählt, und ihm ist gar nicht so bewusst, so scheint es fast, dass der Traum völlig sich auf ihn konzentriert. Und er erzählt es so offen in seiner Familie. Und der erste Traum, er bezieht sich auf Gaben auf dem Feld, das sind die Hirten. Der erste Traum bezieht sich auf Gaben auf dem Feld. Das heißt, das sind Hirten, das heißt, auf dem Feld Gaben zu ernten, also die Brüder sind Hirten, Gaben zu ernten auf dem Feld ist nicht ihr Beruf, ist nicht der Beruf der Brüder. Und dennoch wird der erste Traum über die Ernte so dargestellt und wir verstehen, weil wir wissen, was kommt, dass dieser Traum auf die Zukunft hindeutet, auf die Zukunft Josef weist. Es ist nämlich durch die Ernten, wodurch Josef Ägypten groß machen und sein Volk retten wird. Und der zweite Traum ruft natürlich die erwartete Reaktion von seinen Brüdern hervor, aber dieses Mal auch von seinem Vater. Aber hier wird noch etwas Bestimmtes deutlich und ich möchte, dass du das siehst. Schau, trotz der Taktlosigkeit und auch der Unsensibilität von Josef, indem er den Traum so offen und frei erzählt, siehst du in der Reaktion der Brüder auf die Träume die Reaktion des natürlichen Menschen auf die Lehre und Tatsache der Erwählung. Schau, was wird in den beiden Träumen deutlich? Nun, dass Gott Josef erwählt. Gott erwählt Josef. Und was ist die instinktive Reaktion des natürlichen Menschen und der Brüder? Sie hassen es. Sie hassen es. Wieso wird er erwählt? Er ärgert sich darüber, der natürliche Mensch ärgert sich darüber. Er verabscheut die Souveränität Gottes. Er stellt Gottes Gerechtigkeit in Frage und schiebt die Lehre der Schrift einfach zur Seite. Und das sehen wir heute so oft und das Gleiche ist bis heute unverändert geblieben und viele, viele hier haben diese Erfahrung gemacht. Ich kann mich an einige erinnern, die gefragt haben, wie stehst du zur Erwählung? Und glaubst du etwa? Und dann wurden die Augen schon recht groß. Und natürlich, wenn es eine aufrichtige Frage ist, völlig in Ordnung. Aber oft steckt so ein negativer Beigeschmack dahinter, als ob die Erwählung so völlig verrückt ist oder unverständlich und völlig weltfremd. Und das Erstaunliche ist, dass viele, die die Erwählung ablehnen, würden niemals die Souveränität Gottes in Frage stellen. Und diejenigen, die das tun, haben ganz andere Probleme mit der Heiligen Schrift. Aber schau, wenn du an die Souveränität Gottes glaubst, wenn du an die Souveränität Gottes glaubst, die die Schrift immer und immer wieder betont und deutlich macht, nun, dann kann ich dich beruhigen, weil die Erwählung nur noch das Sahnehäubchen obendrauf ist. Erwählung ist die Souveränität Gottes in Aktion, der Ausdruck seiner Macht und Weisheit und Gnade. Und hier siehst du auch den Unterschied zwischen Jakob, dem Vater, und den Brüdern Josefs. Obwohl Jakob seinen Sohn zurechtweist, schau, er bewahrt das Wort in seinem Herzen, weil er erkennt, dass dieser Traum von Gott kommt und eine große Wahrheit enthält, der er nicht widersprechen kann. Und Jakob hat gelernt und versteht, dass dieser Traum nicht einfach ein Traum ist, sondern eine Prophezeiung. Eine Prophezeiung. Und Gott hat Josef diese Träume nicht einfach zu Beginn gegeben und damit hat sich's, sondern Gott zeigt Josef im Traum, dass alles, was ihn auf ihn zukommen wird, alles, was Josef erfahren wird, letztendlich unter seiner Hand steht und kein Zufall ist. Und siehst du das, was ich kann mir vorstellen, wir haben das nicht in der Schrift, aber wie oft Josef vielleicht an dieser Wahrheit festgehalten hat, als er im Gefängnis sitzt und nicht weiß, was ihm widerfährt. Oder in dem Brunnen in der Zisterne unten sitzt und nicht weiß, was ihm widerfährt. Hat ihn nicht diese Wahrheit an diesem Traum vielleicht Halt gegeben? Gott hat mich nicht verlassen. Gott hat mich nicht verlassen. Und so hat es Gott von Anfang an offenbart, dass Gott hier am Werk ist und nicht irgendein Zufall. Und so sollen auch wir wissen, dass alles, was Josef widerfährt, nach Gottes Willen ihm widerfährt. Gott ist am Werk von Anfang bis zum Ende. Und Josef ist die Person, die Gott erwählt hat. Und Gott ist es, der souverän seinen Ratschluss in der Vorsehung erfüllt. Und das dürfen wir nicht übersehen. Denn Gott ist es, der diese Welt geschaffen hat und jedes Detail in unserem Leben führt und leitet und lenkt. Nicht nur die großen Dinge in unserem Leben, sondern wirklich jedes Detail in unserem Leben. Und ist es nicht ein großer Trost für uns, ihr Lieben? Ist es nicht ein großer Trost für uns zu wissen, dass diese Welt Gottes Welt ist und dass Gott herrscht? Vor allem, wenn wir durch schwierige Zeiten gehen mögen. Ist es nicht das, was uns Halt gibt, zu wissen, dass Gott regiert und er weiß, was er tut. Und er hat uns nicht verlassen. Er ist Immanuel, Gott mit uns. Und so dürfen wir auf Gott vertrauen und zu seiner Ehre leben. Nochmal, so wird von Anfang an deutlich, dass was hier am Anfang offenbart wird, der Ausdruck von Gottes Ratschluss und der Erfüllung seiner Verheißung ist. Und das führt uns zum vierten Punkt, zu Josef in den Versen 12 bis 17. Schau, die Art und Weise, wie Josef hier beschrieben wird. Du siehst, dass Josef wirklich ein aufrichtiger Mann ist, gehorsam und hingegeben, mit 17 Jahren ein junger Mann, und du siehst es deutlich in den Versen 12 bis 17. Schau, sein Vater kommt zu ihm und sagt: Josef, ich will dich zu deinem Bruder nach Sichem senden. Und was ist die Antwort von Josef? Vers 13. Hier bin ich. Hier bin ich. Und halte dir vor Augen, was hier die Situation ist. Und gerade auch ihr Kinder und Jugendlichen dürft euch da gerne selbst prüfen, aber genauso auch die Erwachsenen. Was ist die Beziehung zwischen Josef und seinen Brüdern? Harmonisch? Gut? Nein, sie hassen ihn, sie grüßen ihn noch nicht einmal. Und jetzt kommt sein Vater zu ihm und sagt: Josef, schau nach deinen Brüdern, geh nach Sichem. Schau, wie es ihnen geht, ob alles in Ordnung ist. Und du hörst absolut nichts. Du hörst absolut nichts von: ach Papa, du weißt doch, sie mögen mich nicht so sehr und sie piesacken mich immer wieder und sie sagen mir noch nicht mal Hallo. Du hörst auch nichts davon: ach Papa, nicht jetzt, ich bin zu beschäftigt, außerdem wollte ich noch gern zu Ende spielen. Nichts von all dem. Nein, er sagt, hier bin ich. Hier bin ich, Vater. Und er geht ohne Widerrede. Es ist erstaunlich, wenn du dir die Lehre oder diese Philosophie unserer Generation, unserer Gesellschaft vor Augen hältst, wie die Laune und die Rebellion von Teenagern heute als normal gesehen wird. Das ist halt so in dem Alter. Nein, es ist nicht. Josef ist 17 Jahre alt. Josef ist 17 Jahre, ein typischer Teenager. Schau, Respektlosigkeit, Nörgeln, Schimpfen, Ungehorsam war und ist immer Sünde, egal in welchem Alter du bist. Dafür gibt es keine Entschuldigung. Durch dein Alter. Und schau, das ist nicht alles. Wenn du die Verse 15 bis 17 anschaust, dann siehst du, Und machen wir uns nichts vor, wir alle kennen solche Situationen, wenn die Mutter oder die Mama, gerade auch ihr Kinder, wenn die Mama zu dir sagt, kannst du bitte den Esstisch mit einem feuchten Lappen wischen? Und dann machst du es vielleicht so ganz leise mit etwas Nörgeln, aber kaum hörbar, so dass es kaum erkennbar ist. Und das liebe Kind, es nimmt den Lappen, macht den Lappen nass und wischt den Tisch und dann kommt die Mama eine Minute später und schaut in die Küche und fragt, warum hast du nicht auch die Arbeitsfläche in der Küche gewischt? So, Mama, du hast ja gesagt, ich soll nur einen Esstisch wischen. Und du denkst, ja, aber wenn du schon den Lappen in der Hand hast, dann mach doch die Arbeitsfläche in der Küche auch gleich mit. Du bist doch schon dabei. Das gehört ja auch irgendwo dazu. Und schau dir Josef an. Schau dir Josef an. Er soll nach Sichem, um nach seinen Brüdern zu schauen. Er geht dorthin. Sie sind nicht dort. Was würden du und ich tun? Okay, sie sind halt nicht da. Ihr Pech, ich hab's versucht. Ich gehe zurück. Josef dagegen, er sucht. Und ein Mann sieht ihn, wie er umherirrt und er fragt, wen er denn sucht und er sagt es nach seinen Brüdern. Vielleicht ist was passiert und er sucht sie und kann sie hier nicht finden. Er hat einen Auftrag und er will ihn erfüllen. Er gibt nicht auf, es mag mühsam sein, vielleicht gefährlich, aber er wird ihn zu Ende bringen. Josef ist bereit, mehr zu tun, als nur nach Sichem zu gehen. Die Aufgabe ist, seine Brüder zu finden, schauen, ob alles in Ordnung ist. Siehst du diese Hingabe in dem jungen Mann? Diesen Eifer, diese Bereitschaft, selbst nach denen zu suchen, die ihn hassen. Und hier leuchtet ein Herz, das dem Vater gehorsam ist, koste es, was es wolle. Und sicherlich können wir vieles von Josef lernen. Aber wir übersehen nicht das größere, das herrlichere Bild, was uns hier aufgezeichnet wird in dem Wort Gottes. Josef ist nur ein Schatten. Christus ist die Erfüllung. Wie Josef vom Vater gesandt wurde, so wurde auch Christus vom Vater gesandt. Nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Er ist gekommen, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Und unser Herr Jesus, er sucht, bis er findet. Er sucht, bis er findet. Er lässt nicht ab, bis er das Schaf auf seinen Schultern nach Hause trägt. Er gibt nicht auf, bis der Sünder, der ihn hasst, durch Gnade gerettet ist. Siehst du, wie Josef auf Christus zeigt, der viel größer ist als er selbst? Denn Gott erweist seine Liebe gegen uns darin, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Siehst du, wie Josef etwas von dieser göttlichen Hingabe aufscheinen oder hervorleuchten lässt, aber in Christus dies vollkommen Gestalt annimmt. Ihr Lieben, wir haben so einen wunderbaren Erlöser. Wir haben so einen wunderbaren Erlöser. Der vom Vater gesandt wurde, den vom Vater Gesandten, den treuen Sohn, der sucht, findet und rettet und nicht aufgibt, bis er sein Werk vollbracht hat. Und er hat es getan. Er hat es getan. Heute schauen wir auf Christus zurück und wir können uns freuen, dass wir einen so wunderbaren Erlöser haben, dem wir durch Glauben allein nahen dürfen und zu Gott kommen dürfen und ihn Vater nennen dürfen, durch das, was Christus vollbracht hat. Wie wunderbar das zu wissen, nicht wahr? Darum lasst uns auch noch einmal still werden und unserem Herrn die Ehre geben und darum bitten, dass der Herr auch dieses Wort und das, was wir in Josef betrachten werden, dass wir immer mehr Christus in ihm sehen und die Erfüllung in Christus mehr und mehr begreifen. Lass uns still werden und ich möchte beten.